Ist die AfD gesichert, rechtsextremistisch oder nicht? Die Partei klagt gegen die Einstufung durch die Verfassungsschützer. Trotzdem, die Debatte über ein Parteiverbot ist neu entfacht. Die AfD wehrt sich juristisch. Es läuft ein Eilverfahren. Solange es keine Gerichtsentscheidung gibt, will das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei nicht öffentlich als gesichert rechtsextreme Bestrebung bezeichnen. In dieser FKM-Folge bringen wir etwas Klarheit. Was bedeutet diese letzte juristische Wendung und wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist ein AfD-Verbotsverfahren, wie es von einigen gefordert wird? Das machen wir mit Frank Bräutigam, dem ARD-Rechtsexperten, der seit vielen Jahren aus Karlsruhe berichtet und Urteile verständlich einordnet. Hallo Frank.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 12. Mai.
Vielen Dank und guten Morgen.
Am 2. Mai stellt sich die scheidende Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor die Presse und erklärt, die AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen klaren gesetzlichen Auftrag, gegen Extremismus vorzugehen und unsere Demokratie zu schützen. Und dabei arbeitet es eigenständig.
3 Tage später, am 5. Mai, reicht die AfD Klage dagegen ein. Und nochmal 3 Tage später, am vergangenen Donnerstag, da kommt die Meldung, dass der Verfassungsschutz seine Einstufung zur AfD vorläufig aussetzt. Frank, jetzt hilf uns bitte mal, die Lage zu durchblicken. Wo stehen wir da jetzt eigentlich? Was gilt jetzt?
Ja, wir haben eine Situation, die ist gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Behörde, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, eine Einschätzung abgibt. Freitag, 2.5. und danach überprüft ein Gericht diese Einschätzung. Mhm. So. Das ist aber eine Einschätzung, die die Partei AfD natürlich stark belastet. Und das Gericht braucht jetzt einfach Zeit, sich das mal anzugucken. Das ist die Ausgangssituation für diesen Begriff der Stillhaltezusage. Man lernt ja nie aus mit neuen Begriffen, ne? Und ich würde jetzt mal erklären, was diese Stillhaltezusage bedeutet und was sie aber auch nicht bedeutet. Man kann das beim Wort nehmen. Der Verfassungsschutz sagt zu, mit dieser Einschätzung gesichert rechtsextremistisch vorerst stillzuhalten. Also sie auf Eis zu legen, sie vorerst nicht mehr zu benutzen und auch nicht zu veröffentlichen. Und das bedeutet, dass das Gericht Zeit hat, diesen Fall zu prüfen. Denn es ist eine Belastung für die Partei und es ist ein dickes Brett. Und das Gericht muss sich diese ganzen Akten erstmal angucken. Und so lange sagt das Amt zu, stillzuhalten im wahrsten Sinne des Wortes.
Also die Einschätzung ist vorerst auf Eis gelegt, sagst du. Was bedeutet diese Stillhaltezusage des Verfassungsschutzes jetzt aber nicht?
Mit dieser Stillhaltezusage ist keinerlei Aussage jetzt darüber getroffen worden, ob die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass die AfD gesichert rechtsextremistisch sei, ob die inhaltlich richtig oder falsch ist. Der Verfassungsschutz hat jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen seine Meinung geändert, denn das muss einfach jetzt geprüft werden. Also dieses Spannungsfeld ist ganz wichtig zu verstehen. Im Kern geht jetzt darum, ein vorläufiges auf Eis legen, damit das Gericht das prüfen kann. Also meine Prognose wäre, dass der Gerichtsstreit um diese Einstufung gesichert rechtsextremistisch der AfD ja oder nein, dass der sich über mehrere Jahre hinziehen könnte.
Und darf die AfD denn jetzt gerade als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden?
In diesem Moment jetzt nicht. Also das ist die ganz konkrete Folge von dieser Stillhaltezusage, dass das quasi vorläufig ausgesetzt ist. Das Amt hat das jetzt nicht alles wieder einkassiert und zurückgenommen, aber vorläufig liegt das auf Eis und das bedeutet ganz konkret, dass man wieder so ein bisschen in Stufe zurückgeht. Und vorher war sie eben als Verdachtsfall eingestuft, mhm, und das ist jetzt wieder der Stand der Dinge, als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Und auch das hatte und hat schon Konsequenzen, dass der Verfassungsschutz die AfD weiter beobachten darf. Aber Stand jetzt ist diese Einstufung gesichert rechtsextremistisch nicht benutzbar. Und ob man das darf, das wird sich eben jetzt im Laufe dieses Gerichtsverfahrens, das jetzt in Köln anhängig ist, klären.
Jetzt schon bevor diese Stillhaltezusage kam, eigentlich schon in dem Moment, als Nancy Faeser erklärt hat, dass der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft, da ist auch eine Debatte wieder neu entfacht, und zwar die um ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD.
Wir erleben hier eine sich radikalisierende Partei und irgendwann muss die Demokratie auch Grenzen setzen.
Die Angelegenheit ist ernst. Es wird wieder über ein AfD-Parteiverbot diskutiert.
Das schärfste Schwert ist der Antrag auf ein Verbotsverfahren der AfD.
Ich bin der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren.
Nehmen wir mal an, diese Einstufung vom Verfassungsschutz, die hätte am Ende Bestand. Inwiefern wäre dann so ein Parteiverbotsverfahren der nächste Schritt? Also was genau hat das eine mit dem anderen zu tun?
Also das ist total wichtig, diese Frage, und dass man da zwei unterschiedliche Baustellen auseinanderhält. Denn es sind zwei unterschiedliche Baustellen, diese Einstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und ein mögliches Parteiverbotsverfahren. Die Einstufung des Verfassungsschutzes, da geht es darum, darf der deutsche Geheimdienst diese Partei beobachten und wie stark darf er das? Das ist der Zweck dieser Einstufung gesichert rechtsextremistisch. Das entscheidet die Behörde und das wird jetzt in Köln vor Gericht kontrolliert. Und entscheiden über ein mögliches Parteiverbot würde dann das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe. Also das ist ein ganz anderes Verfahren und ein ganz anderer Ablauf. Auch so eine Klageschrift zum Verfassungsgericht in Karlsruhe, die müsste man sehr gut begründen, weil die Hürden eben hoch sind. Und womöglich könnte man dieses lange Gutachten, das zur AfD jetzt vorliegt, nutzen und prüfen, welche möglichen Beweismittel kann ich für so eine Klageschrift, für ein Verbotsverfahren nutzen und da reinschreiben. Das heißt, zusammengefasst, es sind zwei unterschiedliche Baustellen, aber es gibt vielleicht die ein oder andere Querverbindung.
Und diese jetzt vorerst ausgesetzte Einstufung, die basiert ja auf einem großen Gutachten. Das ist allerdings nicht öffentlich. Was weißt du trotzdem über dieses Gutachten? Wie genau hat der Verfassungsschutz seine Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch denn ursprünglich begründet?
Also der Verfassungsschutz, der handelt ja auf Basis einer gesetzlichen Grundlage und die Aufgabe ist, dass er Informationen sammelt zu Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also so die großen Säulen unseres Staates. Da geht es um Menschenwürde, um Demokratie, um Rechtsstaat. Also greift die AfD das an. Und darum geht es bei der Begründung, vor allem unter dem Punkt Menschenwürde. Da ist, so wie der Verfassungsschutz das ursprünglich ja auch veröffentlicht hatte, der Kern der Volksbegriff, den die AfD benennt. Ich mach's noch ein bisschen konkreter. Der Verfassungsschutz hat der AfD zum Beispiel vorgeworfen, dass die Partei deutsche Staatsangehörige, die eine Migrationsgeschichte haben, nicht als gleichwertige Angehörige des deutschen Volkes betrachtet, so wie die AfD dieses Volk definiert. Also sozusagen, ja, Staatsangehörige zweiter Klasse definiert. Und das ist ein zentraler Punkt dieses großen Gutachtens, das da dann auch viele Äußerungen zusammenträgt, um diese Einschätzung zu begründen.
Die AfD, die reagiert auf diese Einstufung mit Kritik, unter anderem eben auch an der Geheimhaltung dieser Dokumente. Und sie geht da eben auch gegen diese Einstufung juristisch vor.
Mit der Klage will die Partei erreichen, dass die Einstufung zurückgenommen wird. Sie hält das Vorgehen des Verfassungsschutzes für rechtswidrig.
Mal ganz unabhängig jetzt von der Stillhaltezusage des Verfassungsschutzes. Diese Klage, die läuft ja jetzt und das Eilverfahren. Wie aussichtsreich ist das denn, dass die Partei damit Erfolg hat?
Also das ist nicht ganz einfach zu sagen. Das weiß jetzt noch niemand. Das muss man einfach so offen in dieser Situation, in der wir jetzt sind, sagen. Es gibt ja aber trotzdem eine Vorgeschichte zu dem Punkt, über den wir jetzt reden. Denn die AfD war ja vorher in einer Art Vorstufe schon als sogenannter rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden. Und auch da waren wir vor einigen Jahren mal in so einer Situation wie jetzt. Da kam diese Einstufung des Verfassungsschutzes und die AfD hat dagegen geklagt. Und in diesem Gerichtsverfahren, das lief auch erst in Köln und dann in weiteren Instanzen, ist der Stand, dass die AfD da bislang immer verloren hat. Also dass die Einschätzung als Verdachtsfall von den Gerichten bislang bestätigt wurde. Und ein allerletztes Wort steht da noch aus. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass das in diesem Fall bei der Hochstufung zu gesichert rechtsextremistisch, dass das genauso sein wird. Und der Knackpunkt ist, den kann man jetzt nur benennen. Wie gut sind die Beweise, die in diesem Gutachten drinstehen? Und das ist genau der Punkt, den die Richterinnen und Richter in Köln jetzt genau prüfen werden. Verwaltungsgericht Köln ist Nummer eins. Danach geht es nach Münster, weil das Ganze in Nordrhein-Westfalen spielt, am Oberverwaltungsgericht dort. Und dann käme noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ins Spiel am Ende. Also die juristische Prüfung kann sich auch über 1 bis 3 Jahre hinziehen.
Falls der Verfassungsschutz die AfD dann doch wieder als gesichert rechtsextremistisch führen sollte, welche konkreten Folgen hätte das für die Partei und für ihre Mitglieder?
Also die ganz konkrete Folge wäre, dass der Verfassungsschutz die Partei dann weiterhin, aber auch stärker als bisher mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten dürfte. Also geheim observieren, V-Leute einschleusen, unter ganz engen Bedingungen auch Kommunikation überwachen dürfte. Also das wäre die ganz konkrete Folge dieser Hochstufung, wenn sie am Ende bestätigt werden sollte.
Was würde das dann bedeuten für die Partei und die AfD-Mitglieder im Bundestag?
Also auf die Arbeit im Bundestag hätte es keine ganz konkreten Auswirkungen, weil die Partei ja nicht verboten ist. Also die Partei sitzt weiter im Bundestag, sie darf auch weiter an Wahlen teilnehmen, an Landtagswahlen, an Kommunalwahlen. Darauf hat das alles keinen Einfluss. Also die parlamentarische Arbeit ist zumindest direkt dadurch nicht eingeschränkt. Es gibt aber, darüber wurde in den letzten Tagen auch dann schon viel gesprochen, so gewisse mögliche indirekte Folgen. Also es würde dann wahrscheinlich überprüft, was hätte das für Auswirkungen auf AfD-Mitglieder, die Beamte sind. Oder was ist, wenn jemand einen Waffenschein beantragt, da muss man Zuverlässigkeit nachweisen. Beamte haben eine bestimmte Treuepflicht gegenüber dem Staat. Die dürfen die demokratische Ordnung auch nicht bekämpfen. Und dann gibt's natürlich auch eine ganze Bandbreite an Maßnahmen, also dass man da aus dem Staatsdienst entfernt wird, so ist der formale Begriff. Das ist auch wirklich das letzte Mittel am Ende womöglich. Also da gibt es keine abschließenden Entscheidungen zu. Ich will nur etwas ausmalen, also was ganz konkret die Folgen sind, aber wie das eben auch so ein bisschen so Ausstrahlungswirkung auf ganz viele Bereiche im politischen und auch im privaten Leben haben kann.
Eine Einstufung als gesichert rechtsextremistisch könnte also viele konkrete Folgen haben und das Gutachten vom Verfassungsschutz, das könnte rein theoretisch als Grundlage dienen für ein mögliches Parteiverbotsverfahren gegen die AfD. Lass uns darauf nochmal schauen, Frank. Welche Parteien wurden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland überhaupt verboten?
Also, dass Parteien verboten wurden, das reicht zurück in die 50er Jahre, also quasi in die Anfangszeit des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist ja 1949 verabschiedet worden. Mhm. Und 1952 gab es dann das erste Parteiverbot gegen die Sozialistische Reichspartei, SRP, also eine rechtsextreme Nachfolgeorganisation quasi der NSDAP, auch der Partei Hitlers. Und 1956, eine andere politische Richtung, die Kommunistische Partei Deutschlands, die wurde auch verboten. Der Ausgangspunkt ist ja, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt haben, wir schaffen jetzt zwar eine Demokratie, wo das Wesen ist, Parteien haben Freiheit und spielen eine wichtige Rolle, aber sie haben eben ausdrücklich auch auf die Erfahrungen der Nazizeit reagiert und gesagt, wenn Parteien ihre Freiheit nutzen, um womöglich die Demokratie abzuschaffen, dann darf es als letztes Mittel dieses Verbot geben, um die damals noch junge Demokratie zu schützen. Und man hat aber auch gleichzeitig gesagt, das sollte man nicht leichtfertig ziehen, dieses Mittel.
Mhm. Ja. Und wenn dann wirklich mal eine Partei verboten wird in Deutschland, was passiert dann?
Das hat mehrere Folgen. Einmal wird die Organisation aufgelöst und man darf dann auch nicht sofort, könnte man ja sagen, ja, gründe ich halt eine neue. Das ist dann auch verboten, also da würde der Staat auch genauer drauf gucken.
Mhm. Also man kann nicht einfach sagen, gut, dann benennen wir uns jetzt um und alles bleibt wie bisher.
Man kann es versuchen, aber es ist ausdrücklich verboten und der Staat würde dann darauf achten, dass da nichts Neues kommt und das dann erneut wieder verbieten. Also diese Organisation würde aufgelöst, die staatliche Finanzierung würde gestrichen und im Gesetz ist auch vorgesehen, dass man die Mandate verlieren würde. Das ist zwar sehr umstritten, aber es sind schon radikale Folgen, die dann vorgesehen sind. Mhm. Am Ende eines Parteiverbotsverfahrens, das Erfolg hatte.
Also das heißt, man würde die Mandate verlieren, heißt, die Bundestagsabgeordneten, die wären dann nicht einfach weiter im Bundestag und parteilos, das ginge nicht, sondern die würden dann quasi rausfliegen.
Genau, die Mandate wären weg, so sieht es das Gesetz vor, aber genau, das ist quasi Stufe 5 ganz am Ende, genau. Der Weg dorthin wäre lang.
So ein Parteiverbotsverfahren, das müssen bestimmte Institutionen in Gang bringen. Welche sind das?
Das ist klar geregelt, wer das anstoßen darf. Drei Institutionen dürfen das. Entweder der Bundestag oder der Bundesrat, also die Vertretung der Bundesländer. Oder drittens die Bundesregierung. Die müssen das nicht zusammen machen. Jeder von denen kann das auch separat machen. Also der Bundestag könnte beschließen, sowas einzuleiten. Das Gericht in Karlsruhe kann zum Beispiel nicht selber sagen, oh, wir haben jetzt hier einen Verdacht, wir prüfen mal von uns aus. Die sind darauf angewiesen, dass jemand den Startschuss gibt, sonst gibt es kein Verfahren.
Okay, und wenn du jetzt sagst, Bundestag oder Bundesrat oder Bundesregierung, braucht es da eine Mehrheit oder können es auch einzelne Abgeordnete anstoßen?
Also es braucht dafür eine Mehrheit. Es ist zwar so, dass einzelne Abgeordnete die Diskussion anstoßen können im Bundestag und das haben wir in den vergangenen Monaten auch erlebt. Aber es wäre so, man bräuchte eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Bundestag mit der Entscheidung, wir leiten jetzt ein Parteiverbotsverfahren in Karlsruhe ein. Also einzelne Abgeordnete könnten das nicht alleine einleiten. Und die Bundesregierung, die bräuchte auch einen Kabinettsbeschluss, also dann in dem Fall der neue Kanzler Merz mit seinem neuen Kabinett. Und der Bundesrat, der müsste dann auch mit einfacher Mehrheit entscheiden. Also es gibt drei verschiedene Institutionen, die das vielleicht auch unterschiedlich sehen. Also da bin ich gespannt auf die nächsten Monate, ob die alle sagen, das ist keine Option für uns oder ob die das vielleicht auch unterschiedlich sehen.
Jetzt gab es ja auch schon zwei Parteiverbotsverfahren gegen die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Die heißt mittlerweile Die Heimat, die gibt es also immer noch. Die Partei ist am Ende nicht verboten worden. Dieses erste Verfahren, das ist 2003 geendet.
Vor zwei Jahren hatten Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag das Verbot der NPD beantragt. Heute Morgen nun kam aus Karlsruhe das Aus für das Verfahren.
Die Grundlage für einen fairen Prozess sei nicht gegeben, so die Richter. Zeitweise sollen fast 15% des NPD-Vorstandes V-Leute gewesen sein. Sie könnten die Partei maßgeblich gesteuert oder Teile der Prozessstrategie der NPD ausspioniert haben.
V-Leute sind quasi vielleicht Parteimitglieder, die aber für den Staat arbeiten und dem Staat Informationen geben. Und da war das Problem, wenn man jetzt so einen Menschen, den der Staat quasi engagiert hat, dessen Äußerungen als Beweismittel nimmt, dann ist das ein Problem, weil dann liefert der Staat die Beweismittel ja selbst.
Mhm. Ich verkündige im Namen des Volkes den folgenden Beschluss. Die Verfahren werden eingestellt.
Das war vor über 20 Jahren, 2003. Und dann 2017, da kam es dann zum zweiten Parteiverbotsverfahren gegen die NPD. Und über das hast du, Frank, für die ARD ja ausführlich berichtet. Wie war das für dich?
Das war eines der spannendsten Verfahren, die ich überhaupt begleitet habe hier in Karlsruhe.
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, hier live aus dem Bundesverfassungsgericht. Ja, in wenigen Minuten beginnt ein Prozess, den man durchaus als historisch bezeichnen kann, das NPD-Verbotsverfahren.
Da war eine große Verhandlung und zwar 3 Tage lang. Das ist außergewöhnlich, normal ist das nur ein Tag am Verfassungsgericht. Und da war wirklich 3 Tage lang Der Gerichtssaal hier am Karlsruher Schlossplatz, an dem Gerichtsgebäude, wo ich häufig bin, der war wirklich proppevoll.
Ja, in wenigen Minuten wird es dort losgehen. Der Bundesratspräsident ist da, andere Ministerpräsidenten, Vertreter der NPD.
Erstmal die 8 Richterinnen und Richter sitzen etwas erhöht vorne in ihren roten Roben. Und Punkt 10 sagt der Saaldiener dann das Bundesverfassungsgericht. Und dann ziehen die dort ein und die Verhandlung beginnt. Das sind schon 15, 20 Stuhlreihen da. Da ist schon einiges los. Deutlich über 100 Menschen sitzen dann da. Kurz vor 10 wuseln dann noch sehr, sehr viele Kamerateams durch den Saal. Also da fällt dann auch mal ein Glas um und auf einmal ist Wasser auf dem Boden, weil es so voll ist und alle sich manchmal über den Haufen rennen. Aber wenn es um 10 losgeht, werden die Kamerateams auch aus dem Saal geschickt und dann kehrt auch erstmal Ruhe ein und dann wird heftig und intensiv inhaltlich diskutiert. Wann kann man dieses schärfste Schwert der Demokratie, wann kann man das anwenden? Ist das hier jetzt der Fall bei der NPD oder ist die vielleicht auch viel zu unbedeutend als kleine Partei? Also da ging es wirklich so um die Grundfesten der Demokratie und das hat man ja wirklich fast körperlich oder von der Stimmung da einfach gemerkt in diesen vielen Tagen im Gerichtssaal. Und dann kam der Tag des Urteils, das war im Januar 2017 und das war auch ein Tag, den ich stark in Erinnerung habe, einmal wegen des Ergebnisses, also die NPD wurde nicht verboten.
Und wir gehen jetzt hoch in den Saal, damit wir nichts verpassen. Die Urteilsverkündung wird gegen 10 Uhr beginnen. Und ich will
also wir haben im ersten Programm dieses Urteil übertragen, also im Hauptprogramm der ARD sind wir um 9.55 Uhr auf Sendung gegangen und haben dann dieses Urteil, das zeigt die Relevanz, einfach live übertragen.
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Ich habe das moderiert und eingeordnet und dann auch den ganzen Tag darüber berichtet.
Frank Bräutigam in Karlsruhe, fassen wir zusammen. Verfassungsfeindlich ja, aber nicht verboten. Das klingt zunächst mal widersinnig. Vielleicht noch mal zum Verständnis. Wie muss man das heutige Urteil verstehen?
Also das Ergebnis ist eindeutig kein Verbot. Der Weg dorthin, die Begründung, die ist aber keinesfalls eine Art Gütesiegel für NPD, wenn man dieser Begründung inzwischen seit 2
Stunden... Die NPD wurde nicht verboten, weil sie zu unbedeutend war und noch nicht mal die Möglichkeit hatte, ihre verfassungsfeindlichen Ziele in die Tat umzusetzen. Das Gericht hat gesagt, ja, die Ziele und auch die Pläne, die sind krass verfassungswidrig gegen die Demokratie, Rechtsstaat, gegen die Menschenwürde. Aber die Partei ist so klein und man muss auch, um dieses scharfe Schwert ziehen zu können, muss eine Partei auch zumindest das Potenzial haben, das auch ansatzweise umzusetzen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die heutige Debatte schauen über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Die AfD ist bei der vergangenen Bundestagswahl im Februar ja als zweitstärkste Kraft hervorgegangen. Inwiefern kann man da überhaupt Vergleiche anstellen mit dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren 2017?
Also vergleichen kann man es nicht, aber man kann natürlich so die Maßstäbe, also die Kriterien für ein Parteiverbot, die in diesem Urteil aufgestellt wurden zur NPD, die muss man prüfen, ob man sie auf die AfD übertragen kann. Also ich nenne es mal diese zweite Stufe, ist eine Partei bedeutend genug, um ihre Ziele möglicherweise auch umzusetzen? Also daran würde ein AfD-Verbot nicht scheitern, aus den Gründen, die du genannt hast. Deswegen ist der Knackpunkt die Stufe davor. Hat sie verfassungsfeindliche Ziele und den Plan, die auch umzusetzen? Und das ist genau der Punkt, über den schon lange gestritten wird. Und das ist quasi die berühmte hohe Hürde, die man erfüllen müsste, wenn man so eine Klageschrift hier nach Karlsruhe schickt. Also insofern nicht ganz vergleichbar. Aber dieses Urteil von 2017, das ist jetzt quasi die Basis, die Währung für alles, was man auch für die AfD möglicherweise prüft.
Ja, und für so einen inhaltlichen Nachweis, dass eine Partei verfassungsfeindlich ist, um sie dann zu verbieten, da gibt es in Deutschland hohe Hürden. Ist ja auch klar, damit nicht einfach unliebsame Parteien verboten werden können. Welche gesetzlichen Hürden gibt es denn da? Oder wie hoch sind die genau?
Genau, erkläre ich sehr gerne und beginne aber mal, vielleicht haben auch einige unserer Hörerinnen und Hörer Lust, später mal kurz ins Grundgesetz zu gucken. Mhm. Dieser Abschnitt ist gar nicht lang, das ist nämlich Artikel 21 Absatz 2. Das sind nur drei Sätze, wir bohren ja tief bei 11 km/h, deswegen dieser Hinweis. Und da steht drin, das ist kein langes Zitat, keine Sorge, aber Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Also darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Und darauf ausgehen, das ist der Begriff im Grundgesetz, das setzt schon voraus, also so, dass man aktiv wird, dass man einen Plan hat und über diese reine Gesinnung hinausgeht. So. Und das sind jetzt die abstrakten Sätze, unter die man das Verhalten der AfD dann fassen muss und gucken, reicht es dafür oder nicht? Und das macht es eben so schwierig, da auch Prognosen zu machen, weil man dann ganz konkrete Beispiele finden muss, die belegen, dass sie darauf ausgehen.
Mhm. Ja, noch so eine Formulierung bei den Voraussetzungen für ein Parteiverbot, die man jetzt immer wieder hört in der Diskussion, ist eine aktiv-kämpferische, aggressive Haltung einer Partei.
Ich bin da skeptisch, weil das aggressiv-kämpferische gegen unsere Demokratie, das muss dann da noch ein Wesensmerkmal sein.
Das sagt beispielsweise CSU-Politiker Alexander Dobrindt einen Tag, bevor er zum neuen Bundesinnenminister vereidigt worden ist.
Das Verfassungsgericht hat zu Recht hohe Hürden für ein Verbot einer Partei aufgestellt. Und deswegen, ich bin der Überzeugung, man muss die AfD nicht wegverbieten, man muss sie wegregieren.
Was mir aber auffällt, die Menschen, die diesen Begriff benutzen, setzen die Hürden dann vielleicht sogar ein bisschen zu hoch an. Denn, ich will das begründen, aktiv kämpferisch, aggressiv, das klingt so, als ob Parteimitglieder quasi Gewalttaten begehen, durch die Straßen ziehen müssen. Und das meint es gerade nicht. Ich zitiere nochmal einen kurzen Satz aus diesem Urteil, der sehr gut verständlich ist. Mhm. Der lautet, eine Partei kann auch dann verfassungswidrig sein, wenn sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele ausschließlich mit legalen Mitteln und unter Ausschluss jeglicher Gewaltanwendung verfolgt. Das zeigt, die Hürden sind da und es ist nicht banal, aber es ist eben nicht so, alle, die jetzt sagen, man muss diese aggressiv-kämpferische Haltung nachweisen, das bedeutet eben nicht, dass man 1000 Gewalttaten gesammelt haben muss.
Mhm, okay, also das heißt, diese kämpferische Haltung, die kann eben auch verbal oder schriftlich erfolgen. Die muss nicht irgendwie wirklich in körperliche Gewalt sein. Ja, okay.
Zum Beispiel, genau. Mhm.
Also ein mögliches Parteiverbotsverfahren mit all den Hürden, die es dafür gibt, das wird derzeit wieder intensiv diskutiert als Folge aus der jüngsten Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch, die jetzt erstmal wieder auf Eis liegt. Ein anderer Aspekt, der seitdem jetzt im Raum steht, ist ein mögliches Ende der staatlichen Parteienfinanzierung für die AfD. Könnte das passieren? Also, dass die AfD kein Geld mehr vom Staat bekommt, weil sie vom Verfassungsschutz jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist?
Also das ist eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Instrument, das man ziehen könnte. Also das ist quasi so, ich nenne es mal die kleine Schwester, ein milderes Mittel im Vergleich zum Parteienverbot. Ich habe ja gerade im Grundgesetz diesen Artikel 21 zitiert, Absatz 2. Und gleich in Absatz 3 folgt diese Möglichkeit, wenn man sagt, ein Verbot einer Partei, das ist ja auch wirklich ein sehr hartes Mittel, dass man das auch vielleicht aus politischen Gründen nicht möchte, dann gibt es quasi die Möglichkeit zu beantragen, dass eine Partei die staatliche Finanzierung nicht mehr bekommt. Aber das ist vom Ablauf her das gleiche Gerichtsverfahren wie das Parteiverbotsverfahren. Also das kann man nicht einfach mal so beschließen. Mhm. Alles, was wir vorhin zum Ablauf eines Parteiverbotsverfahrens gesagt haben, gilt auch für einen möglichen Entzug der finanziellen Mittel. Das heißt, wir erinnern uns, Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung müssten beim Verfassungsgericht hier in Karlsruhe beantragen, dass der Partei die Mittel entzogen werden. Das wäre jetzt vom Ablauf nicht viel einfacher und würde genauso lange dauern und man müsste es genauso gut begründen.
Wenn so ein aufwendiges, schwieriges Verfahren zum Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung Erfolg hätte, wäre ein Parteiverbotsverfahren dann nicht auch naheliegend, dass das dann auch angestrengt werden könnte?
Das ist ein guter Punkt. Also in Bezug auf den konkreten Fall der AfD sollte das Verfassungsgericht, nachdem es einen Antrag gibt, entschieden haben, es reicht, die Parteifinanzierung zu entziehen. Dann ist die Begründung dafür, könnte dann quasi eine Blaupause auch für ein erfolgreiches Verbot sein. Theoretisch, das sind ja einfach nur Szenarien, aber könnte die Politik auch sagen, wir machen mal als eine Art, ich nenne es mal aufwendigen Testballon, beantragen wir in Karlsruhe nicht gleich das härteste Mittel, das Parteiverbot, sondern erstmal die Parteienfinanzierung. Wie gesagt, der Aufwand wäre auch groß, dicke Klageschrift, gute Begründung und man guckt mal, was bei rauskommt. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn die neue Bundesregierung jetzt überlegt, wie gehen wir mit dieser neuen Lage und den möglichen Beweisen aus diesem Gutachten des Verfassungsschutzes um, dass genau diese Optionen, über die wir gerade sprechen, dass genau das die beschäftigt jetzt.
Ja, also wir merken schon, eine Partei zu verbieten in Deutschland, das ist gar nicht so leicht und das hat auch gute Gründe, denn das muss abgewogen werden, ob eine Partei verboten werden soll in einer Demokratie oder nicht. Frank, nach dem allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, wie schätzt du das ein? Wie demokratieschützend oder vielleicht sogar demokratiegefährdend sind Parteiverbotsverfahren?
Es ist einfach ein riesiges Spannungsfeld. Das Verfassungsgericht selbst, das kennt ja das Grundgesetz am besten und das benutzt immer den Begriff des zweischneidigen Schwertes. Also das Grundgesetz regelt die Demokratie, aber eben auch eine wehrhafte Demokratie. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die Möglichkeit eines Parteiverbotes. Und deswegen hat das immer auch, das ist wichtig für die Diskussion, eine politische Ebene und eine rechtliche Ebene. Die Skeptiker eines Parteiverbotes, viele davon sagen schon, wir finden dieses Instrument, es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt, aber wir finden das nicht richtig, eine Partei juristisch zu bekämpfen und womöglich zu verbieten. Das Richtige wäre die rein politische Auseinandersetzung. Also schon da kann man ja abbiegen und sagen, so ein Antrag kommt überhaupt nicht in Frage. Andere Skeptiker sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eben reicht, ob die rechtlichen Hürden genommen werden. Die sind nicht unüberwindbar, aber die sind eben da. Und das ist jetzt das Spannende, ob man diese erste Hürde nimmt. Man stellt einen Antrag und guckt mal, ob man es hinkriegt. Und dann wird es immer ein zweischneidiges Schwert bleiben, glaube ich. Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich betont, ein Parteiverbot verstößt nicht gegen den Grundsatz der Demokratie. Dass es das gibt, ist in Ordnung. Aber weil es so ein krasses Mittel ist, muss man die Voraussetzungen wirklich auch eng und streng fassen. Und in diesem Spannungsfeld wird sich diese Frage immer bewegen. Und da sind auch ganz viele unterschiedliche Einschätzungen und Meinungen ausdrücklich zulässig. Da gibt es nicht nur die eine richtige Lösung, ist zumindest meine Einschätzung.
Ja, und jetzt haben wir so viel über ein mögliches AfD-Parteiverbotsverfahren gesprochen, obwohl es noch gar keinen Antrag gibt. Vielleicht wagen wir mal einen kleinen Blick in die Glaskugel, beziehungsweise in deine Expertise. Du beobachtest das ja. Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass in absehbarer Zeit so ein Antrag kommt?
Also ich will ganz offen sagen, ich weiß es nicht. Für die Politikerinnen und Politiker, die sich das vorstellen können, da wäre der normale Weg, dass man sich jetzt hinsetzt und so wie die Behörde Verfassungsschutz so ein 1000-seitiges Gutachten geschrieben hat, dass man das quasi auch mit Blick auf die andere Baustelle Parteiverbotsverfahren macht und sich wirklich hinsetzt und nicht im Schnellschuss sagt, wir machen das jetzt, sondern sagt, in den nächsten 6 bis 12 Monaten prüfen wir jetzt, schreiben ein Gutachten, setzen da 2 Professoren und Professorinnen dran, die sich gut auskennen. Und dann haben wir eine Entscheidungsgrundlage und dann sagen wir hopp oder top. Also diesen Ablauf der nächsten Monate, den könnte ich mir gut vorstellen. So war es auch in den Jahren vor dem NPD-Verbotsverfahren. Deswegen, ich glaube nicht, dass da jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen sofort jemand sagt, hey, lass uns da losreiten, sondern das und diese Zeit muss man sich bei solchen grundlegenden Fragen auch nehmen, diese neue Situation durch die 1000 Seiten, über die wir jetzt viel gesprochen haben, nochmal analysiert und guckt, ob man sie sich nutzbar machen kann und ob es reichen könnte und ob man es dann will. Mhm.
Frank, vielen Dank dir.
Danke für die Einladung. Schöne Grüße aus Karlsruhe.
Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch, die wegen des laufenden Gerichtsverfahrens im Moment vorläufig ausgesetzt ist. Und über die wieder aufgeflammte Debatte über ein mögliches Parteiverbotsverfahren. Zur Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz haben Frank und sein Team für tagesschau.de ein ausführliches FAQ erstellt. Das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Und wer noch mehr in Jura-Themen abtauchen will, dem empfehle ich den Jura-Podcast der ARD-Rechtsredaktion, die JustizreporterInnen über die wichtigsten Gerichtsentscheidungen am Bundesverfassungsgericht, am Bundesgerichtshof, dem EuGH und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Verständlich erklärt. Den direkten Link dorthin packen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion Regina Stärke, Viktor Weresch, Christiane Gehäuser-Kamp, Marie-Noel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Tschüss.